Wir kommen heute zu einer neuen Person. Ich habe schon gesagt, ich möchte einfach weiterfahren, zu schauen, was das Alte Testament uns in Form von Geschichten über das Leben erzählt. Über unser Leben. Das Alte Testament so als wirklich als Geschichtenkiste, wo wir drin können nühlen und Prinzipien vom Reich Gottes entdecken. Das wirklich weiterfahren und werden heute eigentlich mit dem Salomo anfangen. Die Vorgeschichte von David haben wir relativ ausführlich angeschaut. Und der Salomo war der Sohn von David. Von dieser Frau, die einen Ehebruch damit begangen hat. Wie ich das letzte Mal gesagt habe, werde ich vielleicht noch wiederholen. David seine zwei gröbsten Böcke, die er geschossen hat. Das mit Uriah und Bathsheba und dort, wo er das Volk hat erzählt. Sie aufgrund von der Tatsache, dass er auf die Rufe vom Herrn reagiert hat, zu den zwei grössten Segenquellen wurde in seinem Leben. Das eine ist die Mutter geworden vom Thronfolger und das andere dazu geführt, dass er den Tempelplatz gefunden hat, um dem Herrn sein Haus zu bauen. Und diese zwei Sachen gehen nachher auf den Salomo weiter. Ich habe die Geschichte von Salomo anfangen, wo seine Geschichte in dem Sinne wirklich anfängt. Und das ist dort, wo der David wirklich alt ist. Der David ist alt und weiss, er war König gewesen. Erster König, fangen wir an. Er war König gewesen und hat gewusst, jetzt ist er vorbei. Und andere haben das auch gemerkt, dass David jetzt seine Aufgaben nächstens wird ablegen und irgendein anderer muss König sein. Und da ist auf der einen Seite der Salomo, wo der David der Bathsheba versprochen hat, dass das der Thronfolger wird werden. Das hat er schon gesagt. Und dann hat es auf der anderen Seite noch ein paar andere Söhne. Ein paar sind leider schon gestorben von David. Und der nächste älteste, Adonia, war auch noch. Und jetzt ist die Situation die, dass der David jetzt nächstens wird sterben, nicht mehr König sein, beziehungsweise der König natürlich noch selber den Nachfolger selber einsetzen will. Und da ist auf der einen Seite der eine, der Adonia, der sich empört, der selber eine Art wieder einen kleinen Aufstand macht, nicht im Stil der Absalom, und so versucht, das Königreich an sich zu reissen. Und da ist auf der anderen Seite der Salomo, der eine Verheißung hat, eine Zusage hat, und einfach ist, in dem Sinn. Und das ist so die Situation. Und mir kommt jetzt gerade in dem Zusammenhang Sinn, es gibt Situationen, wo wir Verheißungen haben. Wo wir Zusagen haben, es gibt einen Haufen Zusagen, die aus der Bibel prinzipiell für uns gelten. Allerlei Art, oder? Zwei, drei werden wir bewusst auch noch aufgreifen. Und dann gibt es konkrete Zusagen, die uns prophetisch oder ja, fast immer prophetisch zugesprochen werden, wo jemand im Auftrag vom Herrn uns etwas sagt, was mal wird werden in unserem Leben. Das kann kleiner sein, das kann grösser sein. Und das ist auch die Situation von Salomo. Er hat eine Verheißung. Und mich fasziniert es gerade, wenn ich darüber nachdenke, wie viel der Salomo gemacht hat, für dass die Verheißung wahr wird. Gar nichts. In dieser Geschichte, die jetzt kommt, hat er gar nichts gemacht, für das er König wird. Er hat seine Herzenshaltung müssen prüfen, das muss er, und sagen, ich bin bereit, wenn es kommt. Aber, für das er wirklich zum König wird, hat er nichts gemacht. Der Adonia hat gesagt, okay, ich will König werden, hat sich 50 Mal genommen und hat einen Priester gehabt, der zu ihm gehört, das war Abiatar gewesen. Und hat einen Feldherr gehabt, das war Joab, der es von ihm gehabt. Und wenn ich mich vielleicht noch erinnere, ich habe vor kurzem mal erzählt über all die Leute, die mit David rum waren, die dran geblieben sind, bis fast am Schluss oder bis ganz am Schluss. Und da ist also auf der einen Seite mit Adonia, mit dem Abiatar als Priester und Joab als Feldherr. Und wenn ihr vielleicht noch erinnern könnt, der Joab ist der Feldherr schlechthin gewesen. Für David war das der, der wirklich einfach dem David den Weg geebnet hat und gehofft, dass er wirklich sein Reich bauen konnte. Also, nicht irgendein Anfänger oder einer, der keine Ahnung hat, um was es geht, sondern wirklich ein Mann, der gewusst hat und sein Business verstanden hat. Und auf der anderen Seite ist der Salomo. Und der ist Sohn vom König, wie der Adonia auch, hatte eine Verheißung gehabt. Und dann hat es drei Männer gehabt. Und das sind die drei Männer, die ich letztes Mal gesagt habe, das sind die drei Männer, die wirklich durchgezogen haben bis zum Schluss. Das war der Zadok, das war auch ein Priester. Das war der Benaja, das war auch ein Feldherr. Und das war der Nathan. Und das war der Prophet. Und als ich das gelesen habe, ist mir etwas aufgefallen, das mich absolut begeistert hat. Da ist ein ganz grosser Unterschied zwischen den zwei Parteien. Wir haben einerseits drei Menschen. Einer, der König werden will, also ein Herrscher in dem Sinn. Wir haben einen Priester und wir haben einen Feldherr. Das heisst, wir haben die Regierung, die Armee und eigentlich auch den Gottesdienst. Die drei Sachen haben wir vertreten. Schon relativ ausführlich, oder? Auf der anderen Seite haben wir auch die Regierung, die Armee, den Gottesdienst und der entscheidende Unterschied, der Heilige Geist. In Form des Propheten, der redet. Und das hat mich extrem angesprochen, in dieser Situation zu sehen, ja, das ist nicht das Zünglein an der Waage. Das ist deutlich mehr. Sondern das ist das, was entscheidet über das, was wird werden. Wir können alles haben. Und der Radio hat alles gehabt und er braucht es. Hat einen gehabt, der sich selber zum Führen hatte, für den ganzen Gottesdienst, also dazugehört und dann für die Armee. Aber ihm hat der Geist Gottes gefällt. In Form von Prophet, der die Wahrheiten vom Wort Gottes kommuniziert. Und das ist der Teil, der beim Salomo war. Und das hat nachher auch den entsprechenden Unterschied gemacht. Und jetzt, wie ich auch schon mehrmals gesagt habe, wenn wir im Alten Testament so eine Geschichte finden, dann gibt es irgendwo im Neuen Testament eine Parallele dazu. 1. Korinther 2 ist, wenn wir uns klein die Prinzipien vom Reich Gottes anfangen aneignen und anfangen lernen verstehen und mehr und mehr, um was es geht, ist das ganz ein interessanter Text, der Grundlage legt zu dieser ganzen Thematik. Und zwar redet Paulus dort über die Weisheit Gottes, was sich so spannend, die Weisheit Gottes und die Weisheit von Menschen werden nie so nah zusammen sein zwischen Salomo und einem anderen Mensch gegenüber dem Herrn. Wir werden auch sehen, warum der Herr hat ganz klar gesagt, es heisst im Buch, es hat keinen weiseren Mensch auf dieser Welt als der Salomo. Von dem her ist es auch jetzt spannend, dass zu sehen, dass dort dann wirklich nach in Parallelen wieder ist, einmal mehr zwischen dem, was im Alten Testament als Geschichte passiert ist, was im Neuen Testament steht. Oder? Und nachher sagt er hier im 1. Korinther 2, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ich würde das vielleicht einfacher formulieren. Es gibt zwei Bereiche. Der natürliche Bereich, wo wir alle relativ viel davon sehen und verstehen. Und dann gibt es den entscheidenden geistlichen Bereich. Und der natürliche Bereich, haben wir gesagt, ist komplett abdeckt gewesen, Madonia, beim Salomo auch. Aber der zweite, entscheidende Bereich, der schlussendlich den natürlichen Bereich definiert und ganz klar zu bestimmen hat, der geistliche Bereich, der ist einem, der hat gefällt. Und Paulus sagt hier ganz klar, der natürliche Mensch kann die geistliche Dimension nicht erfassen. Geht nicht. Wir als Menschen haben die Fähigkeit aus uns heraus nicht, die geistliche Dimension zu verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und das ist das, was Salomo hatte, durch Nathan, der Gottes Wort und Gottes Weisheit direkt kommuniziert hat, zu dem, was er tun will. Und so ist die Situation dort eine Beschreibung für einen natürlichen Mensch und den geistlichen Mensch. Und der geistliche Mensch wird der sein, der schlussendlich ganz klar das Ende für sich hat. Ganz klar. Es kommt ja dann auch so raus, das wissen wir ja, oder? Aber für mich war das so faszinierend, das so zu sehen, wie schon ganz klar im Alten Testament das, was das Reich Gottes im Neuen Testament beschreibt, 1:1 abgebildet ist. Einmal mehr. Wenn ich die geistliche Autorität und die geistliche Quelle nicht habe, dann fehlt mir der entscheidende Punkt, für das es am Schluss zum Sieg kommt. Und es ist auch so, dass der geistliche Mensch natürlich Sachen geistlich beurteilen kann. Und der natürliche Mensch, der checkt nichts. Der checkt nichts von den Dynamiken, die im Reich Gottes abgehen, und hat das Gefühl, das ist alles Zufall. Nein, es ist kein Zufall. Da gibt es eine Dimension, die bestimmt, was hier in dieser sichtbaren Welt passiert. Ganz klar. Und genau so ist es nachher gegangen. Da hat man eine Situation, der Adonia geht mit dem Abiatar und dem Joab los, lässt sich salben, schließlich hat er einen Priester dabei. Oder? Abiatar ist ein Priester, das heisst, er kann sich übertrieben gesagt salben von einem Priester und hat nachher rein von der Systematik her, wie es damals gelaufen ist, das richtig gemacht. Oder? Sie machen dann ein Fest und feiern. Und dann fängt die Geschichte an, wo der Geist Gottes, das ist der geistliche Mensch in Form von Nathan, fängt an, für den, der wirklich König wird, alles aufzugleisen. Ja, das heisst so spannend, 1. Könige 1,11 heisst nachher, da sprach Nathan zu Bathseba, Salomos Mutter, hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist? David, unser Herr, weiß nichts davon. So komm nun, ich will dir einen Rat geben, dass du dein Leben, das Leben deines Sohnes Salomo errettest. Der Geist Gottes weiss alle Dinge. Der Nathan hat es gewusst. Der David als König hat es nicht gewusst, was passiert. Der Salomo hat es nicht gewusst. Und die Bathseba, die Mutter, hat es auch nicht gewusst. Aber der Prophet. Und er sagt, los, das ist die Situation, lass mich dir einen Rat geben, wie das rauskommt. Und er gibt dir einen Rat. Und sagt ganz genau, was Bathseba soll erzählen. Und Bathseba geht zum König und redet mit dem König. Und so sieht man nachher, dass Bathseba einfach erzählt, und das finde ich auch spannend, einfach Bathseba einfach erzählt, was passiert ist. Nicht vorwurfsvoll, sondern einfach erzählt. Sie erzählt, der Adonia ist gegangen, der Joab ist dabei gewesen, der Abiatar ist dabei und die zwei halten zum Adonia. Und die haben ihn zum König gemacht. Und nachher, in dieser Situation kommt dann der Prophet zurück zum David und fährt mit dem David an zu reden und sagt, du, los mal, das ist die Situation, da ist der Adonia mit diesen zwei, wenn er nicht eingeladen hat, ist der als König, der Salomo, mich als Prophet, durch Benaja und der Zadok. Also die drei Männer, die von David vom Anfang bis zum Schluss immer dabei waren und schlussendlich die entscheidenden Männer waren, waren alle nicht dabei gewesen. Und nachher heisst es Vers 26, 27 und mir hat das gefallen, wie das der Nathan macht, wie der eine ist ihre Souveränität, genau gleich wie der Herr reagiert. Oder? Aber mich, deinen Knecht und Zadok, den Priester und Benai, den Sohn Jojadas und deinen Knecht Salomo hat er nicht geladen. Ist das von meinem Herrn und König befohlen und du hast deine Großen nicht wissen lassen, wer auf dem Thron meines Herrn und Königs nach ihm sitzen soll? Einfach. Schau, das ist passiert. Ist das? Und dann nicht sagen, sondern die Frage, hast du das so wollen? Und hast du es einfach uns nicht gesagt? Oder? Und das fällt mir auf. Mit was für einem Tonfall und der Art und Weise, wie der Mann zu dem David geht und sagt, du bist der König. Hast du das so wollen? Und wenn er gesagt hat, ja, bin ich überzeugt, dass der Nathan gesagt hat, also, dann hast du das als König so entschieden. Oder? Und nicht im Vorfeld, das ist der verkehrt und das ist falsch, so geht es eigentlich noch, die haben einfach etwas selber gemacht, sondern, schau, das ist passiert, hast du das wollen? Oder? Er hat ja gewusst, dass er es nicht weiss. Und gleich kommt er nicht und sagt, du, schau, da ist eine Empörung und weiss nicht was alles. Sondern legt es super da. Und man hat das auch angesprochen, in was für eine Art und Weise dort der Prophet oder eben der Geist Gottes wieder Sachen zur Entscheidung führt. Nicht über Negatives, nicht über oder was auch immer, sondern einfach, schau, das ist passiert. Ist das der Weg, der gelaufen werden soll? Und dann ist klar, David steht auf und sagt, ich habe Bathseba versprochen, dass Salomo wird König werden. Und setzt nachher den Salomo als König ein, genauso wie er wollte. Der Zadok salbt ihn, zum König und der Benaja geht als Feldherr mit ihm. Und das passiert nachher. Und auch spannend nachher zu sehen, wo plötzlich das passiert ist, an einem anderen Ort, nicht im gleichen Ort, wie Dradonia war natürlich, hat es aber irgendwo einen gehabt, Entschuldigung, wo das auch gehört hat und er das am Adonia, am Abiatar und am Joab ist gesagt, denen drinnen ist gesagt. Und er hat das kommuniziert, wie das ist passiert. Und schlussendlich, 1. Königin 1, 49 heisst, da erschraken alle, die bei Adonia waren, und machten sich auf und gingen hin, jeder seinen Weg. Oder? Dann kommt es und es macht plopp. Und alles ist aufgelöst. Oder? Aber Adonia fürchtete sich vor Salomo und machte sich auf, ging hin und fasste die Hörner des Altars. Und Adonia hat genau gemerkt, der ist ziemlich in die Hose. Und jetzt gehe ich zum Altar. Oder? Und gehe dorthin. Und er ist nicht der Einzige, der das macht. Nein, wir kommen nachher, wo der Salomo wirklich König ist, kommen wir zu einer zweiten Situation dann. Und so, so ist er das Ganze schlussendlich, ohne dass der Salomo etwas gemacht hat, ist der Salomo zum König geworden. Und das, was nebenbei, als Nebenschauplatz, am Anfang wirklich gefährlich ausgesehen hat, echt gefährlich ausgesehen hat für das ganze Königreich, wird aufgrund von der Weisheit Gottes und vom Vorgehen vom Herrn komplett aufgelöst. Und es eliminiert sich einfach, es ist einfach wirklich weg. Oder? Und ich glaube, das ist häufig unsere Gefahr, wenn eine Situation ist und irgendwo der Geist Gottes drin ist und irgendwo der Geist Gottes nicht drin ist, in dem, was wir machen wollen oder sollen machen. Dass die Situation, der Geist Gottes drin ist, eigentlich in der Kürze die andere auflöst. Das Problem ist, wir schauen immer auf die andere. Und solange wir auf die schauen, kann es sich nicht auflösen. Also müssen wir auf das schauen, wo wir wirklich wissen, ist der Geist Gottes drin. Und wie wissen wir das? Das ist versiegelt mit diesem Buch. Der Geist Gottes will nicht etwas lernen, was nicht da drin steht. Das kommt noch dazu. Das heisst, wenn ich irgendwo in einer Situation merke, das ist vom Herrn, und die Bibel so Situationen beschreibt, und ich merke, das passt dazu, dann ist dort der Herr drin. Am anderen Ort, wo die Bibel nichts sagt dazu, ist der Herr nicht drin. Und dann kann ich unterscheiden und dann sage, okay, dann fokussiere ich auf das, dann macht es hier plopp und dann ist es weg. Aber wenn wir das immer anschauen, passiert es nicht. Und das ist einfach der Mensch, wie er halt ist. Oder? Oder Salomo hätte können sagen, ja, aber schau da. Du siehst keine einzige Situation, dass Salomo irgendeinen Kommentar oder irgendetwas sagt über die Tatsache, dass sie brütsch versucht, ihn ins Königreich aus der Hand zu reissen. Oder? Und so wird nachher der Salomo König, weil der Herr das so hat wollen. Und das ist die Situation, dass Salomo ist König geworden, da ist der andere, der König wollen werden, oder? Und steht jetzt am Altar und hat die Hörner vom Altar und hat Panik, oder? Und dann wird dem Salomo das angesagt und dann sagt der Salomo zum Adonia, los, wenn du anständig tust, dann wird nichts passieren, du wirst nicht sterben. Das heisst, wenn du dich entsprechend verhaltest, wirst du nicht sterben. Und so wird dann der Salomo König und das Erste, was wir sehen in Salomos Königtum, ist ein weiser Vater sein Rat. Wenn wir letztes Mal angeschaut, das letzte, was der David gesagt hat, hat Salomo gesagt, du, los, Salomo, du bist jetzt König geworden und ich werde sterben. Lass mich einfach dir noch zwei, drei Sachen sagen, wo ich merke, die von mir her durch meine Amtsperiode noch nicht abgeschlossen sind. Das und das und das und das und das ist noch offen. Du hast auf der einen Seite hast du den Joab, der zwei Männer umgebracht hat, die gerechter waren als er. Du hast am anderen Ort einen Mann namens Barzillai und seine Söhne, die wir absolut gut getan haben. Und du hast irgendwo noch einen Schimi, einen, der geflucht hat. Und der eine, der muss unbedingt Gutes tun. Und bei den anderen zwei musst du überlegen, was Sache ist, weil die beiden unschuldiges Blut vergossen haben oder Schuld auf sich geladen haben aufgrund der Tatsache, dass sie sich total falsch verhalten haben. Und so ist der Rat, den David dem Salomo gibt, zuerst, wo Salomo bekommt am Anfang seiner Regierung. Und die Geschichte von Salomo ist zu einem Ort, wie vom David Tolz, wo in der Königin oder der Chronik, also beim Salomo. Und dort hat es dann interessanterweise auch mehr Ausführungen, zum Beispiel noch zum Rat vom Vater, wenn wir 1. Chronik 29 anschauen. Das ist ein relativ langer Abschnitt. Aber dort hat es einen Abschnitt drin, wo er einfach für einen Vater, für einen Nachfolger, nicht, sorry, nicht für einen Vater, sondern für einen Nachfolger betet, wird einfach nur ein paar Verse lesen. 1. Chronik 29, 17. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, unsere Väter, bewahre für immer solchen Sinn und solche Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz auf dich. Und meinem Sohn Salomo gib ein rechtschaffenes Herz, das erhalte deine Gebote, Ordnung und Rechte und dass er alles ausführe und diese Wohnung baue, die ich vorbereitet habe. Und dort wirklich das Anliegen von David, dass sein Sohn im Sinn nach dem Herzen Gottes weiterfährt. Und das ist die Situation. Und jetzt ist der Salomo auf seinem Thron, hat vom Vater noch ein paar Sachen mitgeteilt bekommen und muss jetzt anfangen regieren als König. Und jetzt dünkt mich spannend, wie er seine Regierung anfängt. Er ist schon mal ein ganz interessantes Jahr zum König geworden, oder? In der Situation selber. Und jetzt fängt er an zu regieren. Und das Erste, was er macht, er wird konfrontiert mit einer schwierigen Situation. Der Adonia geht zu seiner Mama und sagt, du, lass mal schnell bei Zeba, geh doch besser zum Salomo und bitte ihn doch um einen Gefallen. Der Gefallen ist folgender. Es geht um eine Frau. Der David hat, als er alt war, eine Frau bekommen, die sich um ihn gesorgt hat. Das muss ganz, ganz eine schöne gewesen sein. Und der David hat die wirklich einfach als jemand gehabt, der zu ihm geschaut hat und nichts anderes. Und der Adonia, der hat sich verliebt in die, hat sich verliebt in die und gefunden, das ist eine, die ich will. Und dann hat Bathsheba gesagt, lass, frag doch den Salomo, ob er mir die gibt. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Der, der versucht, dem anderen das Königreich wegzunehmen, versucht jetzt noch irgendwo eine Frau zu rangeln. Oder? Bin ihm. Und der Salomo reagiert ganz interessant und ziemlich heftig zu seiner Mama und sagt, weißt du, lass mal schauen, hast du nicht gerade für sein Königreich bitten? Wenn schon der gerade, oder? Weil er das gemacht hat, wird er sterben. Weil er sich in dem Sinn wieder einmal dem Weg widersetzt. Und zuerst, was er macht, nimmt sie Feldherr, schickt den Benaja zu ihm und Adonia stirbt. Adonia stirbt, weil er sich erstens mal empört hat und auf der anderen Seite wieder versucht hat, noch etwas zu nehmen. Das ist eine ziemlich eine radikale Variante, die Leute aus dem Weg zu räumen, wo wirklich irgendwo etwas, also die Leute, ich denke, in dem sind damals die Leute gewesen, heute sind Situationen, ist wichtig, Situationen aus dem Weg zu räumen, wo irgendwo noch etwas an sich tragen, wo nicht in die Richtung gehen will, wo der Herr vorgegeben hat. Der Adonia ist in eine ganz andere Richtung gelaufen, als das, was der Salomo hat, oder der Herr mit Salomo. Die Frage ist, was machen wir mit dem? Lassen wir das nebenbei lassen? Beispielsweise, also vom Gottes Sinn, der Herr sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht mir und Mammon dienen. Lassen wir etwas nebendran laufen? Lassen wir Verhalten, die absolut inkorrekt sind, lassen stehen? Einfach so. Oder tun wir die radikal weg. Und der Salomo macht hier, am Anfang, wo er seine Regierung mit ganz radikalen Schnitt mit dem, wo einer versucht hat, in eine andere Richtung zu gehen. Und sagt, das liegt nicht drin. Er geht weiter, und es ist der Abiatar, der zum Adonia geht, auch ein Priester. Und er sagt, lass mal, auch du wirst des Todes sterben. Auch du hast dich empört. Aber weil du alles mit meinem Vater gelitten hast, noch nicht jetzt. Schließlich bist du mit deinem Vater fast bis zum Schluss treu gewesen, oder? Und was mich fasziniert hat in dem Moment, was nachher weiter heisst, im Vers 27, 1. Chronik 2, 27, so verstieß Salomo den Abiatar, dass er nicht mehr Priester des Herrn sein durfte, damit erfüllt würde des Herrn Wort, das er über das Haus Eli geredet hatte in Silo. Und wieder Konsequenz von einem Mann wird schlussendlich der Urteilsspruch, den der Herr schon lange vorausgesagt hat. Er hat gesagt, einem Eli seiner Nachfolger sollen nicht mehr Priester sein, weil seine zwei Söhne sich absolut vergangen haben als Priester. Und Rabbi Atar war ein Nachfolger von denen. Und jetzt kommt das Urteil von Itza, ist keiner von Elis Söhnen mehr Priester gewesen. Und er ist die Situation von Joab, auch wieder einer, wo am Schluss übergesprungen ist auf die falsche Seite. Und der David hat gesagt, du weißt, wie es mit dem Mann ist, der hat zwei umgebracht, die gerechter gewesen sind als er. Und das ist ein Blutschuld auf ihn. Und die einzige Lösung schlussendlich war auch die, dass der Benaja schlussendlich auch dort der Vollstrecker war und hat Joab schlussendlich auch umgebracht. Damit die Schuld, die noch auf dem Reich war, aufgrund der Tatsache, dass ein Höhe dort etwas gemacht hat, das ganz klar nicht im Willen des Königs war. Der König wollte es nicht. Der König hat sowohl der Abner der Amasa hat er wollen als Kriegsherr weiterhin. Nicht über dem Joab, aber einfach auch dabei. Und so wird dann eine Situation mehr, die nicht sauber war, wird bereinigt. Und der Schimi, der Letzte, der ihm etwas gesagt hat dazu, der Schimi, dem ruft er und sagt, lass mal schnell, es ist so. Du weißt, du hast dort etwas gemacht, das absolut daneben war. Du hast dort im König geflucht, du weißt genau, dass du dich völlig versündigt hast. Du kannst jetzt in Jerusalem wohnen, aber sobald du Jerusalem verlässt, wirst du sterben. Und der Schimi sagt, das ist recht so. 3 Jahre lang schafft er es. Nach 3 Jahren gehen ihm 2 Knechte davon. Der Schimi geht hinterher nachher, wenn er zurückkommt, kommt der Benaja. Der Schimi stirbt. Alle, die irgendwo den Weg, der nicht richtig war, noch mit sich umgedreht haben, tut der Salomo am Anfang seiner Regierung eliminieren. Es gibt keinen mehr, wo irgendwo aus der Geschichte von David noch etwas mitbringt, wo nicht bereinigt war. Ganz am Anfang macht der Salomo einen Kahlschlag und räumt einfach allen Orten auf, wo etwas noch nicht stimmt. Und das ist wirklich eine radikale Massnahme. Und gleich ist es das, was dazu geführt hat, dass der Herr dem Salomo sein Reich gesegnet hat. Das Reich Israel war nie so gross unter Salomo. Nie so bekannt unter Salomo. Und nie so wohlhabend gewesen, wie in der Zeit, wo der Salomo König war über Israel. Und so hat der Salomo angefangen. Und er gemerkt hat, ich habe eine Aufgabe bekommen und jetzt mache ich einen reinen Tisch. Wirklich reinen Tisch. Alles, was irgendwo noch da drauf ist, was nicht da drauf gehört, das tue ich jetzt eliminieren. Und so hat er angefangen und nachher die Aufgaben sind relativ einfach gewesen, weil der Vater übertrieben gesagt, oder der Vater hat ihm gesagt, was Sache ist. Oder? Er hat gewusst, da, bei diesen 4 Männern muss ich etwas machen. Und es ist schon noch krass, die 3, die sich schlussendlich da haben, versucht haben, das Königreich an sich zu reissen, sterben auch. Also die Situation hat sich sehr, sehr komplett aufgelöst. Die sind nicht nur zerstreut, sondern sie sind komplett eliminiert worden. Sogar schon. Und jetzt ist Salomo und ist König über Millionen von Leuten. Und es ist seine grosse Frage, wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich bin ein junger Mann, 20, 25, irgend so schätze ich, vielleicht ein bisschen älter, aber nicht viel mehr. Und ich muss das Volk regieren. Oder? Und wir sehen nachher im 1. Könige 3,3 seine Herzenshaltung. Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, nur dass er den Höhen opferte und räucherte. Also, er hat wirklich Herr, ist wirklich mit dem Herrn unterwegs gewesen, nach Kleinigkeiten, kann man nicht stumm haben, das ist mir wichtig, das darf man auch sehen. Auch gerechte Menschen haben wirklich irgendwo Schwächen. Und Sachen, die sie noch nicht erkannt haben, die nicht stimmen. Aber das macht nichts. In dem Sinn. Solange das nicht das wird, was das Zentrum bildet. Oder? Wir wissen, dass Salomo eine Schwäche hatte, die zum Problem geworden ist, aber das werden wir heute nicht anschauen. Das ist wichtig. Und er ist er da am Anfang von seiner Regierung Und die grosse Frage ist dann, ja, was mache ich jetzt? Oder? 1. Könige 3,4 heisst, und der König ging hin nach Gibeon, um dort zu opfern, denn es war die bedeutendste Höhe, und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar. Das ist relativ viel. 2. Chronik 1,1-5 wird das noch ein bisschen genauer ausgeführt, oder? Und Salomo, der Sohn Davids, wurde mächtig in seinem Königtum und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn immer größer. Und Salomo redete im ganzen Israel mit den Obersten über 1000, über 100, mit den Richtern und mit Anfürsten in Israel, mit den Häuptern der Sippen, dass sie hingingen, Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, zu der Höhe, die bei Gibeon war, denn dort war die Stiftshütte Gottes, die Mose, der Knecht des Herrn, in der Wüste gemacht hatte. Und Salomo opferte vor dem Herrn 1000 Brandopfer auf dem Kupfernaltar, der vor der Stiftshütte stand. Der Salomo ist in das Königreich hineingekommen und wusste, der Herr hat mich eingesetzt. Also wollte ich dem Herrn opfern. Wie es damals einfach war. Und er ist zum Herrn gegangen und dem Herrn geopfert. Und der Herr antwortet in der gleichen Nacht. Sofort antwortet der Herr auf das, was der David Salomo dort macht. Er bringt das ganze Volk mit sich, ja, und opfert dem Herr und sagt, mein Gott ist der, der mich dort eingesetzt hat, und mein Gott ist der, der mir soll sagen, was ich machen soll. Und dann heisst 1. Könige 3,5, und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und das hat bei mir, aufgrund von der Tatsache, dass ich eine Geschichte im Neuen Testament sehr liebe, keine Sekunde gebraucht. Und dann ist mir etwas ganz Faszinierendes im Neuen Testament in Sinn gekommen, und zwar Matthäus 20. Matthäus 20, 32 ist die Geschichte von diesen zwei Blinden am Wegrand umherrufen. Und Jesu Antwort ist, Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Genau das Gleiche. Sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament. Der Herr sagt zu uns, was willst du, dass ich für dich tue? Und nicht, du musst, sondern der Herr kommt und sagt, was willst du, dass ich für dich tue? Und genau das sagt er zum Salomo, was willst du, dass ich für dich tue? Und nachher ist es dem Salomo und seiner Herzenshaltung entscheiden, für was er bittet. Und das ist dort, wo ich wirklich muss sagen, die Antwort vom Salomo ist die Antwort, die der Herr sich für uns alle wünscht. Wenn der Herr fragt, was willst du, dass ich für dich tue? Oder was ich dir gebe. Oder? Und der Salomo antwortet, nachher wird es vorlesen. Vers 6, 1. Könige, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir, und hast ihm auf die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen soll, wie er es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt, ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und das ist das. Der Mann ist König, ist Herr über Millionen von Leuten. Und der Herr sagt, was soll ich für dich tun? Und er sagt, weisst, ich bin noch jung und ich habe keine Ahnung. Und das ist das, was ich so faszinierend finde und denke, so entscheidend finde. Ich habe keine Ahnung, Herr. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Mengen niemand zählen noch berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten können und verstehen, was gut und böse ist, denn wer vermag dies, deinem mächtigen Volk zu richten? Er sagt, Herr, was ich brauche, ist, dass du mir zeigst, wie ich mit anderen Menschen so umgehen soll und wie ich anderen Menschen helfen kann. Der Salomo bittet nichts für sich. Der Salomo bittet für Weisheit, damit er für die anderen das Richtige macht. Und das ist das, wo Jesus etwas anders formuliert und sagt, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es gewinnen. Wer bereit ist, sich für andere zu geben, der wird von mir überkommen. Und zwar das Leben und noch viel mehr. Und das ist das, was Salomo hier sagt, auf eine andere Art und Weise. Hör, Herr, ich brauche von dir für andere Menschen. Nicht für mich. Ich brauche für andere Menschen. Oder? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Oder? Und ich habe mich gefragt, was würde ich der Herr bitten? Was soll ich dir geben? Was soll ich dir geben? Und ich kann nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich auf die richtige Antwort, auf die gute Antwort komme, wäre, ja, Herr, gib mir doch das und das und das und das und das, könnt ihr auch noch brauchen und so, oder? Sondern, Herr, gib mir ein treues Herz. Und gib mir das, was ich brauche, um anderen Menschen zu helfen. Das ist das, was Salomo nachher am Herr zur Antwort gibt auf die Frage. Und wir wissen, was der Herr daraus gemacht hat. Oder? Der Herr lädt nachher auf. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum gebietest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum und noch deine Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass es deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum, Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deiner Zeit. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Das ist eine ziemliche Portion, weil er nicht für sich bittet hat. Und wir wissen, wie es rausgekommen ist mit Salomo. Salomo ist der weiseste Mann geworden, den sie je gegeben hat auf dieser Welt. Und die es nicht glauben, die sollen die Sprüche lesen und schauen, wie viele von diesen Sprüchen heutigen Tags genau gleich noch zitiert werden. Serienweise. Sie wissen es noch nicht. Das Volksweisheit. Da drin steht so viel zum Thema Volksweisheit. Nein. Der Salomo hat das schon vor 3000 Jahren gesagt. Und es geht heute noch genau gleich. Wer andere eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Hochmut kommt vor dem Fall. Nur ganz einfache Beispiele, die kennen wir, das ist da drin. Es hat noch viel, viel, viel mehr. Und reichtumsmässig kannst du nicht zählen, was er hatte. Kannst nicht zählen. Unglaublich, was dieser Mann an Reichtum hatte. Und an Wohlstand. Und das, weil er gesagt hat, Herr, ich brauche Weisheit, zum Verstehen und richtig zu antworten. Damit ich dein Volk richten kann. Und so merke ich, wenn wir in eine neue Aufgabe oder in eine neue Situation hineinkommen, dann weiss ich, dass der Herr uns die Frage auch stellt. Weil er weiss, dass wir es nicht aus uns heraus können. Das weiss er. Was brauchst du für die Aufgabe? Und das ist unsere Frage nachher. Die Frage an uns nachher, ja, was brauche ich wirklich? Und dann sind wir einfach herausgefordert, uns wirklich zu überlegen, was brauche ich, damit ich anderen Menschen helfen kann. Und nicht, was brauche ich, für dass es mir gut geht. Oder? Und so ist für mich der Anfang von Salomos Regierung schon, ich sage, ein plakativer Anfang für eine neue Aufgabe. Absolut reinen Tisch machen. Dort hergehen, wo ich es bekomme, beim Herr. Und der Herr wird antworten darauf. Und der Herr gibt das nachher, wo wir ihn darum bitten. Und sinnvollerweise bitten wir eben nicht für uns,
sondern bietet mir etwas, das anderen Menschen dient. Und dazu sind Paulus und der Petrus ganz auf dem Neuen Testament. Oder? Schau dir das auf den, der dir dient, also dem anderen dient, einander achtet den anderen höher als sich selber. Und so weiter. Kommt dann in Ehrerbietung zuvor. Und so weiter. Oder? X Bibelstellen, die genau nachher hier in dem Sinn die Vorgaben geben, wo der Salomo in seinem Herz redet und der Herr fragt, was willst du dir geben? Und das hat nachher entsprechend dazu geführt, dass er das bekommt und noch viel, viel mehr. Und mir ist in dem Zusammenhang eine neutestamentliche Stelle natürlich in Sinn gekommen, wo der Herr sagt zu uns, also er sagt das mir am Dings, am Petrus, wo der Petrus stellt sich die Frage auch, oder? Petrus fragt sich, Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Oder? Und diese Antwort ist, die nachgefolgt sind, die werden als erstes, das ist spannend, die werden als erstes, wenn ich wiederkomme, sehen, wo ich hocke. Und die werden ganz nach bei mir sein, beim Thron. Zuerst mal wieder die geistliche Dimension und nicht die irdische. Ganz spannend. Jesus auch wieder dort, die geistliche Dimension zuerst. Oder? Und wer Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kind, Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben erben. Und das ist für mich Jesu Parallele zu dem, wo der Salomo schlussendlich alles bekommen hat. Wenn du um dem Volk Gottes willen, Volk Gottes ist es gewesen, etwas bittest und nicht für dich selber, damit du dem Volk Gottes kannst dienen kannst. Es ist das Gleiche, wie wenn du mein Reich über das andere stellst, über dein Leben stellst, dann wirst du das, was du aufgibst und opferst, hundertfältig zurückbekommen. Und ich glaube, dass das so ist. Ich glaube das wirklich. Aber es heisst hier, um meines Namens willen. Oder? Nicht um des Märtyriums willen. Das ist wichtig, das ist nicht das Gleiche. Oder? Und der Herr verheißt das. Und so sehen wir jetzt auf diesen vielen interessanten Sprüngen zwischen Altes und Neuen Testament, dass doch das Alte Testament einmal mehr ganz praktische Instruktion ist, wie wir in unserem Leben weiterkommen können. Wie wir in unserem Leben sehen können, wie wir mit Situationen umgehen sollen und welche Reaktionen weise sind, welche Reaktionen weniger weise sind. Und so wünsche ich mir für uns, dass wir mehr und mehr können verstehen und lernen, was der Herr wirklich meint in seinem Wort. Und das entsprechend wirklich können lernen in unserem Leben umsetzen. Und dass wir wirklich Menschen werden, und von unseren Weg schauen können. Auf andere Menschen. Und sehen, dass wir in dem Sinne wirklich glücklich werden. Weil solange wir uns um uns selber drehen, werden wir ziemlich sauer machen. Wenn wir von uns weg schauen und schauen, wo wir anderen Menschen helfen können, weil wir es wirklich wollen. Oder? Das ist das, was so faszinierend war für mich, als bin ich gerade am Anfang, als ich war. Jesus hat gesagt, ich lasse mein Leben, weil ich will, nicht weil ich muss. Das ist genau die Entscheidung für uns. Wollte ich, wenn ich muss, behalte es für dich. Behalte es einfach für dich, wenn du musst. Weil es wird nichts daraus rauskommen. 1. Korinther 13 sagt, wenn ich alles gebe, mein Liebe opfer und die Liebe hätte ich nicht, wäre es mir alles nichts nützen. Das ist für mich das Gleiche zwischen müssen und wollen. Wenn ich muss, vergiss es. Wenn ich will, dann wird Leben daraus entstehen. Das sehen wir. Beim Herrn haben wir eben Salomo gesehen und sehen bei uns selber an. Wir wissen doch, wo etwas Gutes daraus entstanden ist, wenn wir wirklich für jemand anderes etwas haben wollen, auch nicht für uns selber. Das wissen wir. Das können wir sofort sagen. Jede Wette. Wir wissen aber auch, wenn wir für uns selber etwas gemacht haben, wo nichts Ewiges daraus entstanden ist. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir wirklich dort mehr und mehr den Unterschied einfach machen können. Und merken, dass es wirklich gut geht, wenn wir bereit sind, unser Leben aufzugeben. nicht mehr türmässig, weil das Gefühl, jetzt muss ich. Sondern dass wir einfach verstehen, dass wenn ich das wirklich will, aus mir raus, dass dort, wo ich ein bisschen geben will, viel Leben daraus entsteht. Hundertfach. Jetzt habe ich gesagt, hundertfach. Das wünsche ich mir für uns alle. Dass wir das einfach erleben, weil es gibt nichts Begeisterndes schlussendlich als das. Die Freude, etwas, was wir bekommen haben, die geht sowieso für mich, wir kennen es ja. Wir sagen auch, für die Leute, wenn sie ein bisschen unzufrieden wären beim Arbeiten, Geld lenkt nicht weit, wenn sie ein bisschen mehr Lohn haben. Irgendwann ist das normal, es nützt nichts, oder? Das ist einfach so. All das, was wir für uns wollen, irgendwann geht es vom Tisch, das ist nicht mehr interessant. Das ist bei den Sachen, die wir für die anderen wollen, eben nicht so. Im Gegenteil, es kommt immer wieder zurück und kommt immer wieder auf den Tisch, und zwar aber 100 Mal. Das wünsche ich mir, dass wir es erleben können und plötzlich staunen, was alles auf dem Tisch liegt. Weil ich da mein kleines Brösmeli gegeben habe. Amen.